großer Christus Jesus, du mildtätiger, erbarmungsreicher Heiland. Wir danken für jeden neuen Tag und das ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Dankbarkeit haben und für ein neues Lebensjahr bei unserem Bruder. Aber spätestens seit gestern Abend ist uns neu klar geworden, was es ist, dass wir zu dir du sagen dürfen. Und dass du dich so fest mit uns, mit jedem von uns verbündest und verbindest. Lass das unseren ganzen Reichtum, den Reichtum unseres Lebens werden. Und hilf dazu auch durch die Betrachtung deines Wortes. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, also mein Name ist Rolf Schäffbuch. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde zu dieser Seniorenfreizeit. Wenn ich mich allerdings umschaue, dann wundere ich mich, dass Sie Senioren sein sollen. Es ist ja bei Senioren eigentümlich, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist in den letzten Tagen, als Kardinal Ratzinger gewählt wurde zum Papst mit 78, wurde ich fast neidisch und dachte, ich mit 74 werde nicht mehr gebraucht, außer in der Langensteinbacher Höhe. Ja. Ist ja die Armut, über die man erschrecken kann im Ruhestand, dass man plötzlich nicht mehr gebraucht wird. Bis in die Ludwig-Hofacker-Vereinigung hinein, in der ich über 20 Jahre lang Vorsitzender sein durfte, in diese gemeinsame Plattform aller schwäbisch-pietistisch-evangelikalen Aktionen und Werke, merkt man plötzlich, dass die Jüngeren sagen, sei nur ruhig, du darfst bei der Sitzung dabei sein, aber deine Erfahrungen zählen heute nicht mehr. Und die Herausforderungen, die man früher gehabt hat, nachts habe ich das Fenster offen stehen lassen, damit ich all die Rufe höre, die an mich ergehen, gell, dass ich keinen auslasse. Und jetzt braucht mich niemand, außer Langensteinbacher Höhe, nicht? Also, die Kraft wird schwächer. Was hatte ich früher für schöne Haare auf dem Kopf, jetzt bloß noch Haut. Und bis zu den Füßen, gell, da denkt man immer, man hätte schlechte Schuhe gekauft, weil die so drücken. Da sagt der Arzt, nein, nein, es sind die Füße, die Knochen. Wenn unser äußerer Mensch verfällt, verdirbt, und dazu gehört ja auch sehr viel Seelisches. Früher konnte man durch Benehmen manches überspielen, was man an Zorn hatte, an Ungeduld. Und jetzt bricht's auf. Deshalb haben wir doch auch Angst, wenn wir an manche Menschen denken im Pflegeheim, wie viel Ungeduld da herauskommt, wie viel Zorn, wie viel Ungebärdiges. Ich möchte doch nicht so werden. Dass die Widerstandskraft bei mir auch danach nachlässt, dass die Risse in meinem Wesen immer größer werden. Die Armut des Älterwerdens. Und dann heißt es immer wieder, in der Kirche, in der Gemeinschaft sind so viele alte Leute. Ja, natürlich. Wir sind die Wichtigsten. Wir sind in der letzten Stufe vor der Ewigkeit. Und rein soziologisch gesehen sind wir die größte Gruppe in der Bevölkerung. In meiner Jugend, wenn es da in der Kirche hieß, aus unserer Gemeinde ist im Alter von 64 Jahren verstorben, hat man gedacht, da ist auch nicht die Hebamme dran schuld. Und heute heißt es in der Zeitung, nach Gottes unerforschlichem Ratschluss ist ganz plötzlich unser lieber Vater, Großvater, Urgroßvater im Alter von 94 Jahren abgerufen worden. Für einen jungen Menschen mit 18 sind alle über 35 alt. Aber wenn Sie rein in der Bevölkerung, muss natürlich auch in der Kirche, in der Gemeinschaft dann der Anteil von 35- bis 90-Jährigen groß sein. Aber diese Abwertung, auch die Alten, die Senioren, wir sprechen ja schon gar nicht mehr von den Alten, sondern von den Älteren. Wenn einer uns versteht, dann unser Heiland und Erbarmer Jesus Christus. Ich möchte mit Ihnen ein Wort betrachten heute in 2. Korinther 8. Darf Sie bitten, dass wir das aufschlagen. Ein Wort, 2. Korinther 8. Mitten in einem Aufruf für eine Kollekte, für eine Geldsammlung, steht in den meisten Bibeln fett gedruckt Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er wurde arm. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarmt. So viele Geschichten und Berichte im Neuen Testament machen deutlich, wie Jesus Menschen verstanden hat. Die Witwe am Stadttor von Nain, die den einzigen Sohn begraben musste. Und die andere Witwe, die gerade noch ihre zwei Schärflein in den Opferkasten geworfen hat. Sie hat mehr gegeben als sie alle. Der Herr Jesus versteht unsere Armut, auch unsere Armut als Senioren, die wir eigentlich sonst niemand klagen können. Dass wir spüren, dass wir schwächer werden, dass uns manche Namen und Begriffe nicht mehr einfallen. Dass wir es nicht wagen, auf eine weite Reise mehr zu gehen, ob ich es durchstehe. Und dann sagen die anderen, du siehst doch noch sehr gut aus. Du bist doch noch ganz gut beieinander für dein Alter. Der Jesus versteht uns, was uns beschwer macht. Aber mehr noch, er will uns, die wir oft uns selbst arm vorkommen, reich machen. Er wurde arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nun, das ist natürlich ein Thema, das die Schotten und auch uns Schwaben besonders interessiert, wie man reich werden kann. Man sagt ja, wir Württemberger könnten so schlecht schwimmen, weil wir immer so machen, anstatt dass wir so machen. Aber es ist interessant, dass in der Bibel sehr oft ökonomische Begriffe, Begriffe aus dem Geldwesen, benutzt werden, um ganz zentrale Aussagen des Glaubens deutlich zu machen. Matthäus 20, Vers 28, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einem Lösegeld. Wir wissen heute erst wieder, was Lösegeld ist, wenn da für die Familie in Indonesien der Staat 3,5 Millionen Lösegeld zahlt. Sag mal, das ist doch unser Steuergeld, das wäre auch nicht nötig gewesen, gell? Lösegeld. Oder wenn Jesus die Vergebung vergleicht damit, dass dem großen Schuldner, diesem Verbrecher, mit einem Handstreich alle Schuld erlassen wurde. Und er ließ ihm alles, der König. Oder wenn es im Psalm 119 heißt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute bekommt. Lauter Begriffe des Habens, Geld, Besitz. Oder 2. Korinther 5, er rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Es ist wie wenn die Apostel und Propheten und unser Herr Jesus dazu uns an der Empfindung packen wollte, wo es um den Geldbeutel, um den Besitz geht, wo wir besonders hellhörig sind. Du, die Erlösung ist sowas, wie wenn du einen großen Besitz bekommst, wie wenn Schulden erlassen werden. Kolosserbrief, er hat den Schuldschein zerrissen und ans Kreuz gehängt. Wie viele Familien sind heute überschuldet? Und die Bank kommt und sagt, ja, das können Sie nie abzahlen. Und in der Bibel heißt, er hat den Schuldschein zerrissen mit dem, was wir nie hätten abzahlen können. Lauter Begriffe aus dem Geldwesen, um uns klarzumachen, was wir in Jesus haben. Und so auch hier, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ein wenig, spielt ja eine Frage mit. Kennt ihr es denn wirklich, ihr in Korinth und ihr auf der Lahöhe? Kennt ihr die Gnade des Herrn Jesus? Oh ja, Gott hat uns lieb, Gott hat uns lieb. Nein. Er, der reich ist, ist arm geworden wegen euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nicht einfach Gott liebt und liebt und liebt, sondern sehr konkret. Ja halt, Paulus, hast du dich nicht versprochen, dass ihr durch seine Armut reich würdet? Das kennen wir, dass Menschen arm sich selbst machen, um uns dadurch, durch ihren Reichtum, durch ihre Ersparnisse reich zu machen. Ich habe einen Onkel gehabt, der hat Häuser besessen und Äcker und Baugrundstücke. Aber er ist rumgelaufen in den abgetragenen Kleidern seines Schwiegervaters, wie wenn er Kleider aus dem Theaterfundus hätte, und hat ein Fahrrad gefahren, das ist kurz nach der Erfindung des ersten Fahrrads durch Forstmeister Dreis gebaut worden, weil jeder aus der großen Familie sagte, der Onkel Albrecht hat uns die Aussteuer geschenkt, uns das Schlafzimmer gekauft. Die Bilder haben wir vom Onkel Albrecht. Der hat 2000 Mark gegeben, damit ich ein Auto kaufen kann. Er hat sich verströmt bei der Beerdigung, hat jeder erzählt, was der Onkel Albrecht gegeben hat. Er wurde arm, damit wir durch seinen Reichtum, durch sein Geld, durch seinen Besitz reich würden. Paulus, hast du dich versprochen, dass wir durch seine Armut reich würden? An manchen Bibelworten kommen wir gar nicht mehr ins Stolpern. Und der Paulus will, dass wir ins Stolpern kommen. Wo nichts ist, kann auch nichts herkommen. Von nichts kommt nichts. Paulus hat es nicht versprochen. Es gibt ja, dass Leute sich versprechen. Mein erster Chef, der Herr Dekan Dr. Seifert in Ulm am Ulmer Münster, großer Manager und Seelsorger, hat ein Lieblingsbibelwort gehabt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aber es war ihm so lieb, dass er sich immer versprochen hat. Er hat nämlich immer gesagt, dein Fuß ist meines Fußes Leuchte. Aber wir haben gelächelt und haben schon gewusst, was er sagen will. Paulus hat sich ja auch hier versprochen, damit wir durch seinen Reichtum arm würden. Nein, sagt der Paulus, durch seine Armut, ich möchte mit euch über die Armut des Herrn Jesus sprechen. Ach so. Ja, da wissen wir einiges über die Armut, dass Jesus arm wurde, der ewige Sohn Gottes. die Herrlichkeit des Vaters verlassen, die ewige Gegenwart bei Gott. Und dann haben sie in Bethlehem noch nicht einmal ein Notquartier für die gebärende Mutter Maria. Und dann kommt der Hass des Königs Herodes, sodass Jesus fliehen muss. Und wenn er zurückkommt aus Ägypten, gibt es keinen Platz in Judäa für ihn, der aus dem Stamm Juda kam, in die Stadt David seines Vorfahren. Musste ausweichen ins heidnische Nazareth. Und dort haben sie ihn ausgestoßen. Sie wollten ihn hinunter vom Berg stürzen. Des Menschensohn hat nicht da sein Haupt hinlegen. Fuchs hat einen Fuchsbau. Vögel haben ihre Nester, aber des Menschensohn hat keine Bleibe. Sie haben es ihm geneidet, seine Heilungen, dass Menschen ihm zuhörten, auf ihn bauten. Kennt doch die Armut des Herrn Jesus. Siehe, dein König kommt zu dir. Arm, steht Zacharia 9. Wozu denn diese Armut? Martin Luther hat, vorhin habe ich schon zitiert, gedichtet, er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm. In dem anderen Lied der Reformation, nun freut euch, lieben Christengemeinen, und lasst uns fröhlich springen, ist eigentlich noch deutlicher gesagt, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend ohne Maßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen, er wandte zu mir sein Vaterherz, es war für ihn fürwahr kein Scherz, er ließ sein Bestes kosten, er sprach zu seinem lieben Sohn, fahr hin, es ist Zeit zum Erbarmen. Fahr hin, meins Herzens werte Kron, und sei das Heil dem Armen und hilf ihm aus der Sündennot, erwürg für ihn den bittern Tod. Und jetzt hören Sie, und lass ihn mit dir leben. Martin Luther hat in der Tiefe erfasst, ach, wenn der Ratzinger sagt, da war die Spaltung der Christenheit. Nein, nein, da hat endlich einer mal das Evangelium erfasst. Und lass ihn, den armen Menschen, mit dir, Jesus, leben. Deshalb ist Jesus auf unsere Erde gekommen und unser Bruder geworden. Damit es deutlich wird, Sie und ich, wir sollen mit Jesus leben. Jetzt müssten wir sagen, Entschuldigung, das war vor 2000 Jahren. Den großen Religionsphilosophen Sören Kierkegaard aus Dänemark hat es immer umgetrieben. Wir sind doch nicht gleichzeitig mit jenem Jesus von damals. Aber die Lösung bei ihm war rein intellektuell. Jesus hat sich selbst mit uns gleichzeitig gemacht. Denn die Armut des Herrn Jesus ging ja noch weiter. Die Armut des Herrn Jesus ist überboten worden durch das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Gestern hat uns Bruder Morlock ein wenig eingeführt in den Psalm 22. Es ist gut, wenn wir nochmal den in aller Stille lesen, den Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus in ewiger Gleichgestimmtheit mit dem Vater muss rufen, warum hast du mich verlassen? der Lebensnerv durchschnitten für den Heiland. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, wenn er wirklich Gefallen an ihm hat. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Hier ist kein Helfer. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sie voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Bis heute sind sehr viele Theologen, sogar kluge Leute, die sagen, ja, wie das klappen soll, wie das funktionieren soll, dass da einer gestorben ist und dass dann die Sünde der Welt erledigt sein soll. Das ist jüdische Vorstellung. Natürlich geht das nicht in unseren Kopf hinein. Dafür gibt es kein Beispiel sonst in unserer Erfahrungswelt. Einmalig. Bei mir ist immer groß, dass bis in den einzelnen Zug hinein des Leidens Jesu, das 800, 900 Jahre vor Jesu kommen, prophetisch vorausgesagt ist und eingetroffen ist, fahrplanmäßiger als ein ICE. Was Gott geplant hat, hat er eingehalten. Du legst mich in des Todes Staub. Das ist die Armut des Herrn Jesus. Nicht bloß böse Menschen sind da. Ich bin übergeben in die Hand der Heiden. Für mich hat man nicht mal mehr einen Quadratmeter Boden bereit, sondern man hängt mich vom Erdboden auf. Weg mit dem. Umtost vom Hass der Menschen. So, du, lieber Gott, du legst mich in den Staub. Und da ist ja die Stelle, wo plötzlich ein Geflecht in der Bibel deutlich wurde. Unser Bruder Moloch hat gestern auch mit den hebräischen Buchstaben gesagt, wie die Bibel voll ist von Wundern, die wir noch gar nicht richtig erkennen. Aber manches sollten wir als Menschen, die das Wort Gottes lieb haben, erkennen, so dass Psalm 22 und Jesaja 53 und Weisheit 2 und die Passionsberichte der Evangelien alle zusammengehören, ein Beziehungsgeflecht sind. Der Bibel hat alles einen Zusammenhang. In Jesaja 53 wird deutlich gemacht, wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir haben gedacht, der hat was auf dem Kerbholz und Gott hat ihn gestraft. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen dahingegeben. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Der Plan Gottes, Jesaja 53, Vers 10, wird durch seine Hand geschehen. Der Plan Gottes. Und dann immer wieder der Satz, er hat sich abgeschleppt mit unseren Sünden, er hat unsere Sünden getragen, ihm wurde die Sünde der Welt auferlegt. Gott hat ihn zum Kuli gemacht für die ganze Menschheit Sündenlast. Er hat die Haftung übernommen. Die Verantwortung für alle Sünde. Das, was uns wie mit Bleischuhen hinunterziehen müsste von Gott weg, hat er auf sich werfen lassen, getragen. Stichwort von Jesaja 53, das dann immer wieder aufgenommen wird, bis hinein in unsere Choräle, all Sünd hast du getragen. Armut des Herrn Jesus da so schlimmer dran war als ein entrechteter, versklavter Kuli. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene, dass ich mir allen Dreck auferlegen lasse. Dass er Bürge wird, hat oft in den letzten Jahren gelächelt. Das kann man nicht mehr so sagen, dass Jesus Bürge geworden ist. Ich habe einen Freund, der ist Bürge geworden. Für Christen, für evangelikale Christen in Estland, die haben gesagt, wir haben hier ein tolles Grundstück, wenn wir das kaufen könnten, könnte man Häuser draufbauen vom Ertrag, könnten wir 6 Pastoren bezahlen. Aber wir brauchen Geld, könnt ihr in Deutschland uns helfen? Die evangelische Kreditgenossenschaft hat gesagt, wo ist die Sicherheit? Können wir nicht geben. Da hat mein Freund gesagt, naja, dann übernehme ich die Bürgschaft, die haben ja das Grundstück. Aber er ist einer Mafia eins die Hände gefallen. Und das Geld war weg. Und jetzt kam seine Bank und hat gesagt, 3,2 Millionen, bitte, Sie sind Bürger. Das habe ich eben unterschrieben. Sie haben unterschrieben. Sie sind Bürger. Zaster her. Das ist Bürger. Nicht bloß einfach unterschrieben. Und da geht es zur Sache. So ist Jesus Bürge geworden für die Last der Schuld, die durch jeden von uns in den Boden hineindrücken müsste. Das ist doch ein Vorrecht von Senioren, das bis in die Träume hinein bei uns sehr viel aufwacht, was daneben gegangen ist, was wir bisher weggeschoben haben, was wir versäumt haben. Vor 8 Tagen hatten wir Klassenzusammenkunft von denen, die 1950 Abitur gemacht haben. Mensch, habe ich gedacht. Und ich habe das Abzeichen der evangelischen Jugend getragen. Und wie habe ich mich in der Klasse benommen? Ich habe doch, bin sicher vielen im Weg gestanden, auf dem Weg zum Jesus. Wenn sie gesagt haben, wie der Chefbuch, wenn der Christ sein will, ich nicht. Die Dinge wachen auf, die einem gar nicht bewusst waren. Versäumnisse. Am Ehegefährten, den man lieb hat. An den Kindern. An Nachbarn. Wann war ich überheblich? Wann habe ich überheblich eingeladen zu Jesus und so gemacht, als du brauchst was, was ich habe? Nein, ich brauche doch selber noch einen Impuls näher zu Jesus hin. Ich bin doch auch ein Habe-Nichts. Wir beide brauchen. Verstehen Sie, es wacht so vieles auf, besonders als Pfarrer, was man versäumt hat. All Sünd hast du getragen. Die Armut des Herrn Jesus im Psalm 22, an den uns gestern Bruder Morlock erinnert hat, den ich Ihnen auszugsweise zitiert habe, da heißt es von der Armut, Vers 25, du hast nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Im Psalm 22 wird der Arme geschildert, der verachtet und verschmäht wird von den vielen. Das sind Ausdrücke aus Jesaja 53, schon die Vokabeln zeigen uns, dass zwischen Psalm 22 und Jesaja 53 eine biblische, göttliche Verbindung da ist. Gott, du hast nicht verschmäht. Wir haben gedacht, Jesaja 53, du bist der Allerverachtetste und Unwerteste. Aber du bist der, der getragen hat. Du hast nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Als er zu dir rief, hörtest du. Als er rief, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da hast du gehört. Was wirklich Armut ist, wird im Psalm 22 geschildert und Jesaja 53 von Gott verlassen. Er Erinnern Sie sich vielleicht, dass der Jesus vom reichen Kornbauern erzählt hat? Und da heißt es ja am Schluss, so geht es dem, der nicht reich ist in Gott. In Russland sind mir viele Babutschkas begegnet, arm bis dort hinaus. In der berühmten Treppe in Odessa, eine 91-jährige Nervenärztin. Sie hat gesagt, wir haben jetzt ein halbes Jahr noch nicht mal unsere armselige Rente bekommen. Sie hat hervorragend Deutsch gesprochen, eine Ukrainerin. Aber ist in Russland nie mehr in den Dienst gekommen, weil sie im Krieg von den Deutschen kriegsverpflichtet war und Nervenärztin in Kiel war. Arm, unvorstellbar arm, abgehärmt. Aber reich in Gott. Bis in die Gesichtszüge hinein. Bis in die Augen hinein. Das Elend des Armen, Jesus am Kreuz, Vater, jetzt die ganze Schuld der Welt trennt mich von dir und trotzdem, ich halte an dir fest. Reich in Gott. Gott hat nicht verschmäht das Elend des Armen. Er hat sich nicht drüber aufgeregt, gestoßen dran, sondern er hat ihn angenommen. Ihr kennt doch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Ob er wohl reich ist, wurde er arm. Nazareth, seiner Geburt schon. Aber erst recht am Kreuz. Damit wir durch seine Armut reich würden. Der arme Jesus ist tiefer gestürzt als der von seinem Vater so geliebte Josef, der in die Sklaverei verkauft wurde, in der Sklaverei noch einmal vom Haus des Potiphar noch weiter ins Gefängnis geworfen, im Gefängnis vergessen. Jesus ist noch tiefer gestürzt, der arme Jesus, als Mose, der Prinzenerziehung genossen hatte und dann 4 Jahrzehnte lang Schafhirte in der Wüste war. Mir ist immer ein Trost, mit dem hat Gott erst richtig begonnen, als er 80 war. Noch besser als beim Ratzinger, gell? Dann hat Gott vielleicht für uns auch noch was bereit. Tiefer gestürzt als der einsame Jeremia. Und lass ihn mit dir leben. Damals hat Jesus am Kreuz festgemacht, in Kraft gesetzt, rechtsgültig gemacht, dass er vor allem bei Sündern ankoppeln will, bei Leuten, bei denen im Leben viel falsch gelaufen ist, die erschrocken sind, wenn sie in den Spiegel schauen. Lieber Gott, was ist aus meinem Leben geworden, aus dem Kapital meiner Jahre? Herr, rechne nicht an, was ich versäumt habe, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich sie vergessen habe. Auf dass wir durch seine Armut reich würden. Das hat er alles uns getan, sein Großlieb zu zeigen an. Ist doch gar nicht so verkehrt, wenn Ausdrücke des Geldwesens benutzt werden, dass wir durch seine Armut reich würden. So viel hat es Jesus gekostet, dass wir erlöst werden können. Jesus hat die roten Zahlen gestrichen. Im Kolosserbrief heißt er den Schuldbrief abgetan, zerrissen, ans Kreuz geheftet. Die roten Zahlen unseres Lebens gestrichen. Die Schuld erließ er ihm auch. Und hat uns zugleich zeichnungsberechtigt gemacht auf seinem unvorstellbaren großen Konto an Vergebung. Darfst du abheben? Im Alten Testament gab es das auch schon, dass Gott Sünde vergibt. Er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Vergib mir meine Sünden, meine Missetat. Vergib mir die Sünden meiner Jugend. Aber das ist neu, dass der Herr Jesus festgelegt hat für alle Welt. Du darfst abheben auf meinem Konto an Gerechtigkeit. Das ist in Kraft. Und jetzt ist bloß die Frage, ob wir abheben wollen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt. So lasst euch nun versöhnen mit Gott. Es gibt so viele Menschen, die sagen, oh, das ist mir nebensächlich. Ich bin neulich erschrocken bei einer Einladung in der Verwandtschaft. Da sagte jemand so über den Tisch weg, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich habe eine Gänsehaut zuerst gekriegt. Und je länger ich drüber nachdachte, hat es in mir gegärt, hat denn eigentlich wegen mir Jesus sterben müssen? Sterben müssen. Oder genügt es mir, dass Jesus heilen kann, dass Jesus trösten kann, dass er ermahnen kann, dass er auf der rechten Straße führen kann, dass er segnen kann, dass er lieb sein kann? Brauche ich denn den gekreuzigten Jesus? Brauche ich denn die Armut des Herrn Jesus? Es gibt eine Stelle, die ist schwer verstehbar. Philipperbrief, dass der Apostel Paulus sagt, jetzt sage ich es euch unter Tränen, ich schüttel es richtig, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. So ein paar in der Gemeinde. Feinde des Kreuzes Christi. Warum haben die gespottet oder blasphemisch geredet? Nein, denen der Bauch ihr Gott ist. Denen kommt es bloß darauf an, dass sie gesund sind und dass der Herr Jesus die Schmerzen nimmt und dass der Herr Jesus tröstet und dass er nächsten Tag hilft und dass er mich bewahrt vor Unfällen. Denen bloß, die sehen nicht über den Horizont ihres Bauches hinaus, nicht über ihre Nasenspitze, denen geht bloß um sich selber. Ich bin Feind dem Kreuz Christi, wenn mir bloß noch die Segnungen, Bewahrungen, Hilfen, Tröstung, das alles kann der Herr Jesus geben. Aber der Reichtum meines Lebens ist, dass Jesus mir Versager den Himmel aufgemacht hat. Jesus nimmt die Sünder an, mich hat er auch angenommen, mir den Himmel aufgetan, dass ich ewig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünder. Durch seine Armut reich geworden. Wodurch hat Jesus mir den Himmel aufgetan, dass ich anständig gelebt habe, dass er mir liebe, gute Vorbilder gegeben hat. Das war alles wichtig. Aber den Himmel aufgetan hat er, als er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht und das gilt auch für mich. Unvorstellbar reich. Ich durfte ja 14 Jahre lang Dekan und Gemeindepfarrer in Ulm sein, in Schondorf sein, nachher noch 6 Jahre als Prälat in Ulm. Aber schön war Schondorf mit der Gemeindearbeit. Da hat mich einmal eine Mitarbeiterin gefragt, Herr Schäffuch, halten Sie eigentlich gern Beerdigungen von frommen Leuten? Sagt, Sie haben es verstanden. Es ist doch was Großartiges, wenn man an einem geschlossenen Sarg bezeugen kann, das kleine Stückchen Leben, das Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, wird weit überboten durch die Ewigkeit, zu der ich berufen bin, nicht bloß berufen, die mir garantiert ist, weil Jesus für Sünder gestorben ist. Und da ist einer in der Holzkiste drin, der das geglaubt und angenommen hat und gewartet hat, gespannt erwartet hat auf die zukünftige Herrlichkeit. Kann man doch gern beerdigen. Das ist wie wenn einer sagt, ich gratuliere dir zum Abitur, jetzt geht's ins Studium, jetzt geht's Leben los, gell? Schule ist vorbei, jetzt schlimme Klassenarbeiten, aber jetzt kommt's Leben. So. Aber schlimm ist es doch, wenn man jemand beerdigen muss, der dieses Heil nicht ergriffen hat, für den es gegolten hat, auch dass man durch die Armut des Herrn Jesus reich werden kann, berufen zur ewigen Herrlichkeit. Und der gesagt hat, das ist nicht so wichtig. Da habe ich immer bloß bei Beerdigungen sagen können, ich konnte bloß von mir reden. Ich kann ja ein Urteil nicht über einen anderen Menschen sprechen, ich sehe nicht in ihn hinein. Aber ich will einmal nicht so sterben, ohne diese Gewissheit reich gemacht durch die Armut des Herrn Jesus. Als Jesus gestorben ist, da ist das wahr geworden, was beim Propheten Hosea steht, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Das ist ein Verlobungsangebot. Und jetzt ist wichtig, dass wir es festmachen, ja? Dann will ich Sünder zu dir gehören, wenn du das für Sünder festgelegt hast. Wenn du die Schuld getragen hast, wenn du die Haftung übernommen hast, wenn du Bürger geworden bist. Wenn du die Sünde getragen hast, dann trage auch meine Sünde. Dann will ich es glauben. Im Neuen Testament wird immer wieder vom Zugang gesprochen. Epheser 2, Römer 5. Wir haben Zugang durch Jesus zum Vater. Das ist der Reichtum. Durch seine Armut sind wir reich geworden. Eins der großen Erweckungsgebiete unserer Zeit ist ja Ostafrika, Tansania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, ganze ostafrikanische Gebiete, in denen Basler Missionare und auch Missionare der Church Missionary Society gewirkt haben, der anglikanischen Kirche. Gut durchwirktes, geistlich durchwirktes Gebiet mit guten Gottesdiensten, Frömmigkeit. Und da kamen ein paar dänische Missionare nach Kampala in Uganda. Die waren ein bisschen charismatisch angehaucht und haben gesagt, jetzt rede doch nicht immer nur vom gekreuzigten Jesus. Weil das große Lieblingslied in Ostafrika ist Tuku Tendere Sa Jesu, Ehre und Preis sei dem Lamm Jesus. Sonst gibt doch mehr noch als die Kreuzigung, gibt den Heiligen Geist und die Gaben des Geistes und Heilungen. Da haben die Afrikaner gesagt, hat euch der Heilige Geist noch nie etwas davon gezeigt, wie schlimm unsere Sünde ist und wie herrlich es ist, dass Jesus am Kreuz unsere Sünde getragen hat. Sozusagen, es gibt doch gar keinen anderen Höhepunkt, kann doch durch nichts überboten werden. Natürlich gibt es Heilungen. Ich habe es doch selber erlebt. Es gibt herrlich, Halleluja. Gibt die Kraft der Fürbitte und es gibt herrliche Segnungen Gottes. Aber mir den Himmel aufgetan durch die Armut des Herrn Jesus, als er in die Gottverlassenheit ging, stellvertretend für mich. Und lass sie mit dir leben. Im Revolutionsjahr 1848, das auch hier die badische Landschaft sehr bewegt hat, wurden überall Bürgerwehren aufgestellt. Jetzt kommt die neue Zeit. Und der Stadtpfarrer Frank von Schorndorf, Konfirmator von Gottlieb Daimler, hat bei der Fahnenweihe der Bürgerwehr auf dem Marktplatz von Schorndorf eine Rede gehalten. Jetzt durchströmt der Auferstehungsgeist Gottes unsere Lande. Er wollte deutlich machen, dass auch die Christen up to date sind, dass sie auch bei Neuem mitmachen können. Und hat die Revolution als Symbol des Auferstehungsgeistes gedeutet. Und da hat der alte Christian Rhein, ein einfacher Weber, ein Bruder der altpietistischen Gemeinschaft, gemurmelt: Ich mag das drauf hineinfahren auf so etwas Neues nicht leiden. Wir Christen haben doch die Hauptsache im gekreuzigten Jesus. Der hat es erfasst. Der hat es erfasst, dass wir durch seine Armut reich würden. Und so oft wir das Zeichen des Gekreuzigten sehen, ist nichts Mirakulöses, nichts Mystisches, sondern eine Erinnerung. Ist das große Pluszeichen auf meinem Leben, über all dem Minus meines Lebens, dass wir durch seine Gnade reich würden. Jetzt dürfen wir dann gleich zum Geburtstag singen, aber das passt jetzt gut. Das Lied Nummer 57 aus dem Grünen. O, dass ich 1000 Zungen hätte. Die drei Strophen, die oben bei den Noten genannt sind, aber vorher wollen wir beten. Jesus Christus, Erbarmer, Erlöser, du großer, hohe Priester, der du vor dem Vater für uns eintreten willst, erbarme dich über uns, der du unsere Sünde getragen hast. Danke, dass du das Eigentliche, das Sichere in unserem Leben aufgespürt hast, die Pannen, die Versäumnisse, die Verletzungen, die Gottesferne, und dass du daran anknüpfen willst mit deinem Erbarmen, mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Vergebung. Lass uns in diesen Tagen, die du uns hier schenkst, in der Gemeinschaft untereinander und mit dir, gewiss werden. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund. Amen.